Ja, Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Abend hier Gottesdienst feiern. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dabei bist. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt das, was ich so vorbereitet habe, oder die Sachen, die ich so vorbereitet habe, dass das so das Richtige jetzt zum Zuge kommt. Und ich bitte dich darum, dass wir gut zuhören können, was du heute Abend, ja, mit uns vorhast. Und Jesus, ich wünsche mir echt sehr, sehr herzlich von dir, dass ja du an dem Punkt, wo es heute Abend darum gehen soll, dass du da uns bereicherst und unser Leben reich machst, uns veränderst, wo das nötig ist. Genau. Schenk uns einfach viel Erfolg dabei. Amen. Ja, es gibt viele Dinge, die ich gerne mache und wo ich mir eigentlich oft mehr Zeit dafür wünsche. Ich wünsche mir mehr Zeit eigentlich gerne mit meiner lieben Frau. Ich hätte gern mehr Zeit mit meinen Kindern. Ich müsste mal dringend Sport machen. Mache ich an sich auch gerne oder würde ich gerne machen, sagen wir mal so. Ich fahre gern weg. Ich verreise gerne. Ich besuche gern Leute. Ich bin gern hier in der Gemeinde. Ich schlafe gerne. Und schlafen ist ja auch eine Sache, die wir müssen und wo ich mir auch manchmal wünsche oder auch weiß, es wäre eigentlich manchmal ganz gut, wenn ich und ich glaube auch manchmal wir alle ein bisschen mehr schlafen würden. Und beim Schlafen ist das ja so, ich kenne Leute, die schlafen für ihr Leben gerne und ich kenne Leute, die finden, Schlafen ist reine Zeitverschwendung. Und das Optimale wäre, wenn man das Schlafen, genau, derjenige weiß, wer gemeint ist, aber wenn das Optimale wäre, wenn man den Schlaf auf ein Minimum reduzieren könnte. Ich habe einen Geschäftsmann kennengelernt, ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der es geschafft hat, wirklich auch mit seinem Körper das zu vereinbaren, dass er seinen Schlafpensum so auf 3, 4 Stunden am Tag reduziert. Und das macht er also seit Jahrzehnten. Vielleicht hat er auch mal 5 Stunden gemacht. Aber jetzt ist er halt so ein bisschen als Rentner so, fährt er noch so halblang, ist dann eigentlich manchmal nur noch so erst um 5 oder 4 Uhr auf der Arbeit. Aber er ist glücklich damit. Hat zwar jetzt auch so ein paar Herzinfarkte hinter sich, aber er ist wirklich glücklich damit. Für mich, ja gut, er ist jetzt auch schon dementsprechend alt, aber für mich wäre das Leben mit 3, 4 Stunden Schlaf die Hölle. Man würde es mir auf der Arbeit, auch jetzt, manchmal werde ich schon angesprochen, aber dann geht es dir nicht gut. Ich so, wieso, sehe ich wieder so aus? Ja, so Augenringe und so, man sieht mir das mal schnell an, wenn ich zu wenig geschlafen habe. Aber für den passt das und für den ist das auch ein guter Weg. Und mit dem Schlafen ist das ja so, dass das ja gar nicht so ganz so einfach ist. Es gibt Leute, die haben Probleme mit dem Schlafen, die haben Schlafstörungen. Es gibt Arbeitskollegen von mir, die waren sogar im Schlaflabor und sind dort untersucht worden, ob sie auch richtig schlafen. Und es gibt irgendwie, habe ich mir sagen lassen, so ein Schlafapnoe. Dann hat man irgendwie, schnarcht man und bekommt vielleicht zu wenig Luft oder zu wenig Sauerstoff. Und dann ist das eine Unterversorgung im Gehirn und eigentlich sogar ganz gefährlich. Und die Leute sind dann oft am nächsten Tag auch gar nicht richtig fit, sondern gerädert, weil sie gar nicht gut geschlafen haben. Manchen plagen Sorgen und es raubt ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Schlaf. Aber schlafen müssen wir schließlich alle. Ob du willst oder nicht. Jeder muss schlafen, so hat der Schöpfer das nun mal gemacht. Ob Mensch, ob Tier. So braucht zum Beispiel die kleine Taschenmaus 20,1 Stunden Schlaf pro Tag. Der südliche Opossum 19,4. Eine Katze 13,2. Das Pferd, für alle Pferdefreunde, braucht hingegen nur 2,9 Stunden Schlaf pro Tag. Und die Giraffe mit 1,9 Stunden pro Tag ist ja wirklich da recht sparsam, was den Schlaf angeht. Bei uns Menschen sieht das so aus, dass wir ja so 7, 8 Stunden Schlaf sollten Erwachsene haben. Vielleicht auch 9, je nachdem, ob du mehr so eine Schlafmütze bist. Und als Teenager sagt man so, 9 bis 10 Stunden Schlaf sollten eigentlich sein. Gut, da zählt dann vielleicht auch hier Büroschlaf dazu und Kirchenschlaf. Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine ganz einschläfernde Predigt. Deswegen haben wir die auch am Schluss gemacht, weil das ja irgendwie dann eigentlich komisch ist, wenn man immer über Schlaf redet, danach noch so laut Musik zu machen. Und dann die alle schon vielleicht so ein bisschen freuen auf ihr Bett oder so. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall ein Grund, da wir ja echt mal so grob gepeilt mindestens ein Drittel unseres Lebens als Menschen verschlafen. Mal so zu gucken, was sagt eigentlich Gottes Wort dazu, zum Thema Schlafen. Ich meine, es gibt ja auch anderweitig eine Menge Antworten. Wir haben jetzt bei Ikea, haben wir ein Kissen gekauft, da kriegst du mittlerweile Kissen, ob du jetzt Seitenschläfer bist, Rückenschläfer oder Bauchschläfer. Auch kann man sein Zimmer ja dementsprechend einrichten, keine Ahnung, nicht unterm Fenster und möglichst dunkel, möglichst still. Und man sollte auch nicht, wenn man nachts aufsteht, nochmal was essen, weil der Körper sich dann auch daran gewöhnt und nachts immer aufwacht oder denkt, er müsste gefüttert werden. Alkohol sollte man auch nicht vor dem Schlafen nehmen. Man, ja, wundert dich, Möhne, aber man meint, man würde besser einschlafen, aber es ist nicht so. Man schläft vielleicht schneller ein, aber man schläft eigentlich schlechter. Ja? So ist es auf jeden Fall. Aber das habe ich nicht aus der Bibel. Ich bin ja kein Schlafexperte, aber habe da auch meine Erfahrung mit dem Schlafen und wollte auf jeden Fall mal so ein paar Sachen aus der Bibel so rauspicken, so Aspekte, wo es um Schlafen geht. Und der erste Aspekt möchte ich aus einer sehr berühmten Geschichte aus dem ersten Buch Samuel rauspicken, und zwar aus der Geschichte von David und Goliath. Viele von euch kennen die Geschichte, trotzdem für die, die es nicht kennen, möchte ich mal eben kurz das Szenario beschreiben. Es geht hier um eine kriegerische Auseinandersetzung. Auf der einen Seite sind die Philister, auf der anderen Seite ist das Volk Gottes, die Israeliten. Und ja, die beiden Armeen stehen sich gegenüber und die Philister haben einen militärischen Vorteil. Sie haben nämlich einen sehr, sehr imposanten Krieger in ihren Reihen und der sich vorne hinstellt und sagt, wenn sich einer von euch traut, gegen mich zu kämpfen und er gewinnt, dann sind wir alle eure Sklaven. Gewinne aber ich, dann seid ihr unsere Sklaven. Nun war dieser Goliath von Gath, so hieß er, war ein Riese, er war unheimlich groß. Je nachdem, das wird in der Bibel relativ genau beschrieben, welche Statur er hatte, und trotzdem weiß man nicht ganz genau, welches Ellenmaß jetzt wirklich dann auch korrekt in Zentimeter umgerechnet ist. Wenn man es mal pessimistisch ausrechnet, war er mindestens 2,70 Meter groß. Er trug einen Helm aus Bronze und, jetzt alle bitte mitschreiben, ein 90 Kilogramm schweres Kettenhemd und Beinschienen ebenfalls aus Bronze. Sein bronzener Speer war groß und mehrere Zentimeter dick, mit einer eisernen Spitze, die 11 Kilogramm, also nur die Spitze von dem Speer wog 11 Kilo. Jetzt stelle ich mir das so vor, dass die Israeliten seinerzeit auch etwas kleiner waren, als wir heutzutage. Und wenn ich mir dann vorstelle, ist vielleicht so ein 1,60 Meter großer oder 1,70 Meter großer Israelit, und dann steht da der 2,70 Meter oder 3 Meter große Riese, ein Arnold Schwarzenegger XXL. Und dieser Goliath hat sich hingestellt und hat jeden Morgen, ganz früh morgens, nachdem die gerade aufgewacht waren, und abends vorm Schlafen gehen, hat er sich vor sie hingestellt und gebrüllt und hat ihren Gott verhöhnt und sie verhöhnt. Ihr Feiglinge, ihr Schwächlinge, guckt euch doch mal an, euer Gott, euer altes Buch, das hilft euch auch gar nichts, ihr geht hier als Verlierer vom Platz, ihr seid alle feige, ihr schafft das sowieso nicht, wer will euch denn noch helfen, ja, kommt mal her, wenn ihr Mumm habt. Und mit diesen Worten, mit diesem Spott, mit diesen ganzen negativen Gedanken sind sie morgens aufgestanden, die Israeliten, und sind sie auch abends, kurz vorm Schlafengehen, kam Goliath wieder raus. 40 Tage. Irgendwann kommt dann halt David, erscheint auf der Bildfläche, er ist eigentlich kein Krieger, er war auch gar nicht an der Front, er sollte nur Essen bringen für seine Brüder. Ich möchte gar nicht so ganz auf die Geschichte eingehen, wobei sie natürlich sehr, sehr spannend ist. Ich finde es einfach nur auffällig, dass der Feind hier zwei strategisch wichtige Zeitpunkte nennt, um Menschen wirklich mürbe zu machen. Nämlich ganz früh morgens und ganz spät abends. Und ich glaube, dass das auch bei mir im Leben, also ich kenne auf jeden Fall diese Situation, wenn ich irgendwie auch mich einem Problem gegenüber sehe, was irgendwie wie ein Riese so auf mich wirkt, riesig groß, unüberwindbar, ich gehe auf jeden Fall als Verlierer vom Platz. Und dann, wenn der Tag ein bisschen leiser wird, der Fernseher aus ist, Radio aus ist, kein Gesprächspartner mehr, dann kommt plötzlich wieder der Riese und legt los. Deine Sorgen. Also ich, keine Ahnung, ich habe es irgendwie auf dem Arbeitsplatz total versaut. Mich mit irgendwem gestritten und ich war auch noch schuld. Müsste mich mal entschuldigen, hoffentlich hat das nicht schon überall rum erzählt und bin ich jetzt überall unten durch und bin irgendwie da der Doofe. Und diese Gedanken, du Verlierer, du schaffst das nicht, du wirst da nicht gut heil rauskommen, das wird auf jeden Fall richtigen Schaden in deinem Leben geben. Und diesen Gedanken, ich kenne das, diesen Gedanken einzuschlafen, darüber nachzugrübeln, schlecht zu schlafen und mit den gleichen Gedanken morgens wieder aufzuwachen. Und ich wünsche uns, dass wir das schaffen, was dagegen zu setzen. Es reicht ja nicht, irgendwie was Positives zu denken. Man kann ja alles mögliche Positive denken. Ich kann ja irgendwie so positiv denken, dass ich denke, ich bin der beste Fußballspieler der Welt. Ja? Und ich bin besser als Luca Toni. Und ich hätte es wirklich verdient, beim FC Bayern angestellt zu sein und zu spielen. Das kann ich mir ja einreden, aber das Problem ist, es ist ja gar nicht wahr. So gut Fußball spiele ich ja nun mal auch nicht. Also es würde noch nicht mal für den ersten FC Köln reichen oder so. Also ich kann mir das einreden, aber das Problem ist, es muss auch wahr sein, damit es auch wirklich dauerhaft mir wirklich was bringt. Sonst wird der Fall eigentlich noch umso tiefer, wenn ich immer merke, nee, ich bin gar nicht Luca Toni, ich bin nur der Wolfgang. Aber die Sache ist die, wenn ich mir abends, wenn ich schlafen gehe und ich merke, da sind Probleme in meinem Leben, dass ich mir die Wahrheit dagegen halte. Ich habe das oft gemacht, wenn ich irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte und ich wusste, Mann, irgendwie Gott ist vielleicht auch sauer auf mich. Dann die Wahrheit dagegen zu halten, zu sagen, nein, ich schlafe heute Nacht mit den Gedanken ein, was immer auch geschieht. Ich bin von Gott geliebt. Ja, das ist so ein Satz, den ich mir so oft im Leben auch gesagt habe. Oder Gott hat immer eine Lösung. Bei Gott geht es immer irgendwo weiter. Mir das zu sagen, mit solchen Gedanken einzuschlafen, mit solchen Gedanken ins Bett zu gehen. Genau, einzuschlafen und mit solchen Gedanken aufzuwachen. Dass die Probleme echt bei der Bettkante aufhören sollen und mal still sein müssen. Gut schlafen zu können. Ich glaube, das ist echt auch ein Stück Lebensqualität. Das ist ein Stück, was uns eigentlich gehören sollte, gut schlafen zu können. Und ich, keine Ahnung, also die Leute, die wirklich Schlafprobleme haben, die wissen vielleicht, wie ätzend das sein kann, wenn du echt nicht pennen kannst, wenn du gerädert bist. Oder die Leute, die Kinder haben, keine Kinder haben, die wissen, dass das Folter sein kann, nicht schlafen zu können. Es bringt dich echt an den Nervenzusammenbruch, kann es dich auf jeden Fall an den Rand bringen, wenn du echt über Monate nicht richtig pennen kannst. Bei Jesus habe ich das gesehen. Er war mit seinen Jüngern auf dem See, Tiberias, und einige seiner Leute waren ja Profifischer, Profisegler. Und es war ein Sturm, und nicht irgendein Sturm, sondern ein Sturm, der diesen Profifischern lebensbedrohlich vorkam. Und die hatten echt Schiss. Und Jesus schläft, wie in Abrahams Schoß. Ja, wie ein Kind schläft er da und macht sich keine Sorgen. Oder Petrus, er ist verhaftet worden, liegt in Ketten zwischen zwei Soldaten, ist an, auf der einen Seite an dem einen Soldat angekettet, auf der anderen Seite, ne, noch ein Soldat, liegt im Kerker, und ich denke mal, er müsste sich eigentlich auch definitiv Sorgen gemacht haben, und es müsste ihm sicher auch ein großes Problem gewesen sein. Fluchtmöglichkeit zwecklos, ich werde den morgigen Tag höchstwahrscheinlich nicht überleben. Und ich denke, da Petrus eine Schwiegermutter hatte, würde er wohl auch verheiratet gewesen sein. Und in der damaligen Zeit war es auch eher üblich, dass er vielleicht hat auch Kinder gehabt. Ja, und Mann, vielleicht hat er sich Gedanken gemacht, Mann, Jesus hat doch gesagt, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und wie geht's denn jetzt weiter? Was wird denn aus meiner Frau, was wird denn aus meiner Familie? Und das kann doch nicht jetzt schon wieder vorbei sein, das geht doch gar nicht. Und ich stelle mir das so vor, dass er die ganze Nacht gegrübelt hat und sich hin und her gewundert hat und konnte kein Auge zumachen. Aber das steht gar nicht in der Bibel. In der Bibel steht, er hat tief und fest geschlafen. Und als Gott einen Engel schickt, der ihn da rausholen soll, muss der Engel ihn wirklich nicht nur ansprechen, er muss ihn sogar richtig wachrütteln, ihm in der Seite stoßen. Hey, wach mal auf. Und selbst als sie dann da durch das Gefängnis da torkeln, dann irgendwie, Petrus denkt immer noch, er schläft. Und ja, das kann eigentlich, ich habe hier gerade einen Traum, okay, das kann eigentlich nicht Wirklichkeit sein, dass wir jetzt hier so durchmarschieren zwischen den ganzen Wachen durch. Er hat gut geschlafen, selbst in so einer Situation. Das fand ich echt, echt den Hammer. Ja, das war so der eine Punkt, dass ich denke, dass so der Zeitpunkt vor dem Schlafengehen, dass der auch echt uns gehören sollte und dass wir die Sorgen und die Probleme auch Einhalt gebieten sollen und sagen, hey, das nehme ich nicht mit in meine Träume, das nehme ich nicht in meine Nacht. Ich will gute Träume haben, ich will gut schlafen. Und ich will gut in den nächsten Tag starten. Punkt 2, den ich mir so da rausgepickt habe, was mir auffällt, wenn wir nachts schlafen, dann liegen wir ja nicht nur halbtot rum. Es ist zwar immer noch nicht so ganz klar, habe ich gelesen, also Wissenschaftler prüfen das noch, warum schlafen wir überhaupt, wieso? Also wo ist eigentlich die Funktion beim Schlafen? Das ist immer noch nicht so ganz klar. Aber eine Sache, die wir ja tun, ist träumen. Und träumen ist ja auch echt was Schönes. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, einfach die Träume, die wir haben, wahrzunehmen. Zum einen ist das ja immer, also ganz kurios, viele Träume vergisst man ja, aber Anna und ich, wir haben uns das so ein bisschen mal antrainiert, mal eine Zeit lang, mittlerweile machen wir das auch nicht mehr, mal sich so zu merken, was man so geträumt hat. Und das ist ja irgendwie was von der Zukunft manchmal was aus der Vergangenheit, irgendwelche Probleme oder Fiktionen, Fantasie, was man da zusammenspinnt. Und manch einer hat ja auch mal so von euch Probleme, und mir geht das manchmal auch so, gar nicht zu wissen, wie es mir geht. Und da, glaube ich, bietet einem der Traum bei Nacht eine gute Chance, mal zu wissen, was einem eigentlich mit einem los ist. Vielleicht sogar unterbewusst. Ich keine Ahnung, x Leute träumen doch immer noch, obwohl sie schon Jahre aus der Schule raus sind, dass sie durch ihre Schule laufen, so auf dem Weg zu einer Klassenarbeit und finden den Klassenraum nicht oder sind vor ihrer Mathearbeit und haben keine Ahnung, was sie machen sollen. Den totalen Blackout, obwohl man schon seit 5 Jahren nicht mehr in der Schule ist. Ja, es gibt dir irgendwie so einen Einblick mal in deine Seele, was eigentlich so gerade dich bewegt, wo du vielleicht so gar nicht drauf kommen würdest. Außerdem kann es natürlich auch recht enorm lustig sein, wenn man hier, keine Ahnung, ich mal geträumt mit irgendwelchen Freunden im Mittelalter unterwegs zu sein, mit Äxten, wir waren irgendwie rittermäßig, haben auch echt viele Leute umgebracht, plötzlich waren wir in unserer Schule, aber es war alles total normal und real, macht auch alles, da macht es komischerweise Sinn, könnt ihr jetzt vielleicht nicht so nachvollziehen, aber egal. Eine zweite Sache ist, dass Gott ja auch durch Träume redet. Der eine oder andere hat ja sich vielleicht angewöhnt, regelmäßig mal Bibel zu lesen. Gute Angewohnheit. Sollen wir alle machen. Wer fällt euch denn mal von euch Bibelkundigen ein, der was von einem von Gott gegebenen Traum gehabt hat? Ruft mal rein. Josef, welcher Josef? Von der... Beide, jawohl, der war einer clever, ja genau, der von der Maria, ne? Also der Verlobte, aber auch der aus dem Alten Testament, ne? Genau, beide haben wirklich Träume von Gott bekommen. Fällt euch noch jemand ein? Nebukadnezar, ja, ein babylonischer König. Der Pharao von Ägypten. Ich hatte mir jetzt ein bisschen bunter vorgestellt. Aber habe ich euch jetzt hier so ein bisschen bloßgestellt. Der junge Samuel, kann ich jetzt gar nicht so, ne? Der Mundschenk, der Saulus, auch Paulus genannt. Genau, ganz viele Leute hat Gott durch Träume geführt. Jakob beispielsweise hat sich einen Stein als Kopfkissen genommen und hat von einer Himmelsleiter geträumt und Gott da selber gesehen. Gott hat ihm mit ihm gesprochen, echt fantastisch. Eine Person ist mir noch also man gibt noch nicht noch viele. Eine Sache oder eine Person ist mir noch aufgefallen, die auch, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt Christ war zu dem Zeitpunkt, aber auch einen von Gott gegebenen Traum bekommen hat, nämlich die Frau von Pontius Pilatus. Pilatus, der Präfekt von Judäa, also der oberste römische Vertreter und auch den Gerichtsprozess über Jesus gehalten hat. Und während dieses Gerichtsprozesses steht hier Folgendes. Und als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Jetzt weiß man aus der Bibel, dass halt auch einer der Hauptmänner von Pilatus ist ja Christ geworden, Cornelius. Und aus außerbiblischen Quellen weiß man, dass halt als die Familie Pilatus nach Rom wieder abgeordert ist, dass halt irgendwann sich die Frau von Pilatus zur römischen Gemeinde gezählt wurde. Und ich meine, ich fände das auch auf jeden Fall irre, wenn du im Gottesdienst bist und neben dir die Frau ist sozusagen, ja, die Frau, von dem der Jesus verurteilt hat. Auf jeden Fall finde ich das total cool. Ja, ich glaube, dass das echt, ich meine, sie war ja mit dabei und Gott hat zu ihr geredet im Traum, dass es sich hier echt um einen Gerechten handelt. Und ich glaube, dass Gott das auch bei uns tun will. Die Leinwand, die wir haben, so unser inneres Kino, da zwischen all dem Kuriosen, was da so immer nachts läuft, auch mal einen Film dazwischen zu schieben. Ich habe das selber auch schon erlebt, habe so 4 Träume, wo ich eigentlich davon ausgehe, dass Gott die mir auch gegeben hat, habe mir die mal aufgeschrieben. Einer, das war so, dass ich geträumt habe, dass Männer in einen so einen Raum reingestürzt kommen, die waren maskiert und hatten Pistolen dabei und die riefen, alle auf den Bauch legen und haben so alle Leute in eine Ecke getrieben, sollten sich da auf den Bauch legen, dann stand halt da einer mit der Knarre vor uns, ich lag halt auch auf dem Bauch, das war so meine Perspektive und dann kam es dann doch zu einer Schießerei und ich dachte noch so, ach, du hast sicher wieder Glück, weil du hast ja immer Glück gehabt bis jetzt, in deinen Träumen auf jeden Fall und dann merkte ich aber, oh, ich bin getroffen und ja, tödlich getroffen. Und jetzt kein Witz, es war echt so, dass in dem Traum jemand meine Hand nahm und sagte, komm Wolfgang, lass uns gehen. Der Steller hat der Traum abgebrochen und mich hat das total berührt. Wenn ich irgendwann mal von der Bildfläche abtreten werde hier, dass dann jemand da ist, der mich kennt mit Namen und weiß, komm, wir gehen jetzt. Noch mehr beeindruckt hat mich das, als dann eine Woche später, ich war in der Ausbildung bei der Sparkasse, paar Tage später Männer mit Masken reingestürmt kamen und Knarren und sagten, alle auf den Bauch legen. Und ich so, nein, 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 ich hab's doch geträumt, nein. Und es ist zum Glück gut ausgegangen, sonst stände ich heute nicht hier. Eine Schussverletzung habe ich auch nicht. Und doch war das irgendwie, ja, ich habe echt irgendwie, ja, das war genau die Situation, die ich geträumt hatte. Keine Ahnung, warum eigentlich, aber irgendwie ist es doch, ich kann es gar nicht so genau rüberbringen, was es irgendwie so von Gott so darüber gekommen ist. Aber doch eine Menge Trost oder eine Menge Sicherheit oder hätte ja auch schief gehen können, ja, in der Situation. Ja, und ich glaube, dass Gott irgendwie auch, dass wir umso offener wir dafür sind oder vielleicht auch mal dafür beten, ach Gott, gib mir doch einen guten Traum. Ein Traum, der mich vielleicht lustig oder fröhlich macht, wenn ich aufwache und denke, haha, das war cool. Oder mal was zu träumen, was ich immer schon mal tun wollte, aber echt ja nicht geht. Oder halt auch echt, wo du mal zu mir redest. Ja, und das finde ich persönlich irgendwie auch eine Sache, die ich ja jedem nur wünschen kann, irgendwie auch dafür zu beten, eine gute Nacht zu haben und da vielleicht auch noch wirklich mit Gott, von Gott gesegnet zu sein. Letzter Punkt, ich komme so langsam auf die Zielgerade. Drittens, glaube ich, wenn wir uns ins Bett legen, möchte Gott uns auch ab und zu mal wecken. Und dann ist halt auch ganz wichtig, ob wir uns wecken lassen. Ein ganz schönes Buch in der Bibel, ein poetisches und erotisches Buch, ist das Hohelied Salomos. Eigentlich in dem ganzen Buch, was Salomo geschrieben hat, geht es um ein verliebtes Pärchen, die sich total anhimmeln und sich gegenseitig beschreiben, wie verliebt sie sind und halt auch in Worten, die unserer Poesie nicht so ganz entsprechen unbedingt. Manchmal auch ein bisschen lustig wirkt. Und ich möchte euch eine Stelle daraus vorlesen. Ich schlief, sagt die Frau, ne? Ich schlief, doch mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Der Geliebte flüstert, mach auf, meine Schwester und Freundin, meine Taube, du Makellose. Mein Kopf ist voll Tau. Aus meinen Locken tropft die Nacht. Jetzt kommt die Frau wieder. Ich habe mein Kleid schon abgelegt. Wie soll ich es wieder anziehen? Die Füße habe ich gewaschen. Soll ich sie wieder beschmutzen? Letzter Versuch des Geliebten. Mein Geliebter steckte die Hand durch die Luke. So öffnet. Da bebte mein Herz ihm entgegen. Ich stand auf. Dem Geliebten zu öffnen. Da tropften meine Hände von Myrrhe am Griff des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten. Doch der Geliebte war weg. Verschwunden. Mir stockte der Atem. Er war weg. Ich suchte ihn, ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, er antwortete nicht. Sulamit und Salomo, das sind die beiden Strategen hier. Und sie sind verliebt, turteln rum und Salomo kommt des Nachts nochmal zu ihr und will sie wecken. Und dieses hohe Lied der Liebe wird oft so halt auch verglichen als ein Vergleich wie Jesus und die Gemeinde. Also Jesus ist der Mann und die Gemeinde ist die Frau. So, in dem Beispiel, wie sie miteinander umgehen und wie die Liebe zueinander ist. Und wie schön die Liebe sein kann. Jetzt ist das so, es ist ja total schön, Jesus kommt des Nachts und sagt, keine Ahnung, Steffi, Sandra, Bärbel, Klaus, wach nochmal auf. Wir gehen nochmal eine Runde spazieren. Aus meinen Locken, ruf die Nacht. Und dann kommt es manchmal auch so vor, so rüber, dass wir halt auch ähnliche Sätze von uns geben. Ich habe mein Kleid schon ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Jeder würde sagen, ja, du hast es doch auch ausgezogen. Du kannst es ja wohl anziehen. Du wirst doch nicht zum ersten Mal ein Kleid angezogen haben. Meine Füße sind schon sauber. Ich habe mir schon die Zähne geputzt. Hoffentlich. Die Gurkenscheiben sind schon auf meinen Augen. Ja, da ist natürlich so ein bisschen so die Romantik erstmal schon stark angegriffen. Und oft ist das vielleicht auch so, wenn Gott an unser Herz klopft, und ich habe das auch ein paar Mal erlebt, so, das Nacht, du liegst da, und dann hast du das Gefühl, hey, Gott scheint nochmal mit dir reden zu wollen. Und dann geben wir manchmal Antworten, also ich sage euch erstmal nicht, welche ich dann so sage. Genau, ich habe mir eine, genau. Aber, Genau, aber da kommen dann ja manchmal ähnliche Sachen. Ach, ich bin doch müde und ach, Herr, ist doch, Gottesdienst ist doch ein paar Tagen und geht da nicht auch und ach, ich muss auch jetzt mal wirklich schlafen und der Film, der war auch schon so lange und ich prüfe vielleicht erstmal, ob das wirklich Gott war. In den nächsten Wochen. Und dann ist irgendwie die Situation auch echt so ein bisschen vorbei. Und ich möchte da, also nicht, weil jetzt Gott dann böse ist und dann sagt, ach komm, dann habe ich ja gar keine Lust mehr auf dich. So ist es ja nicht. Aber die Situation ist ein bisschen ruiniert. Genauso, wenn du in einer Beziehung bist und dein Partner hat sich echt was richtig Romantisches überlegt und du machst alles durch deine Kommentare so total zunichte. Ja, dann ja, ist die Situation so ein bisschen verdorben. Und da möchte ich irgendwie auch Mut machen, mal echt so die, wenn du merkst, du liegst auf deinem Bett und dann klopft nochmal Gott und Gott gönnt uns ja unseren Schlaf. Ich denke, dass Gott will, dass wir gesund in den Tag starten, auch gut geschlafen haben, aber manchmal auch einfach aufzustehen. Ich habe das einmal erlebt, da bin ich freitags nach dem Gottesdienst nach Hause gekommen, es war schon spät, was weiß ich, 1:30, wir haben noch in Lennep in der Bahnhofstraße gewohnt und ich war müde, freute mich auf mein Bett. Und dann habe ich irgendwie auch noch so das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, hey, geh doch noch eine Runde mit mir spazieren. Ich dachte auch so, ah, so richtig Lust habe ich ja nicht. Ist auch echt schon spät und war es vielleicht wirklich Gott, wer weiß. Aber dann habe ich mir auch gedacht, hey Mann, sei nicht so bescheuert. Es kostet dich ja echt jetzt wenig Überwindung und wenn es jetzt wirklich Gott war, dann will ich doch irgendwie doch auch ja sagen. Ich kann nicht hier im Gottesdienst stehen und sagen, hey, ich sehne mich nach dir wie Godzilla und dann abends am Gottesdienst so, ne, ich bin müde. Und dann gehe ich auf jeden Fall, sage ich dir, okay, Jesus, ich gehe mit dir noch eine Runde spazieren. Und ich gehe um die Ecke, Kölner Straße biege ich ein und sage so, hey, okay, Jesus, dann gehe ich mit dir eine Runde spazieren. Mal gespannt, was so kommt. Und schwupps, steht ein anderer Mann neben mir, also der geht ja auch des Weges und sagt so, na, bla, was machst du denn hier so? Ich höre, ich gehe noch ein bisschen spazieren. Ach, da gehe ich mal mit. Ach, ich komme mal aus der Kneipe und es war echt total ätzend und ich habe viel zu viel getrunken und habe auch echt einen Sitzen. Aber es ist bei mir alles so schlecht und hat mir erzählt von seiner Ehe, von seinen Problemen, von seiner Scheidung, von seinen Kindern, von seiner Enttäuschung, von den Sorgen, dass er ewig schon arbeitslos ist und dass er auch die, keine Ahnung vom Arbeitsamt, was die ihm so mit ihm veranstalten. Ja, und so, wir sind, weiß ich, 2-3 Stunden durch die Lennepe, oder nee, ja, 2 Stunden, würde ich mal sagen, wir wollen ja nicht übertreiben, aber so 2 Stunden durch die Lennepe Altstadt gegangen und ich habe eigentlich dem Typ nur zugehört, habe dann auch gedacht, ja, ich mal zwischendurch gewundert, aber gesagt, ja, irgendwie auch mal was von Jesus gefallen lassen, aber der war irgendwie noch gar nicht so, der wollte auch eher reden als zuhören. Genau. Hab mich dann abends schon mal im Bett auch gefragt, so, okay, Jesus, irgendwie war ich jetzt so ein bisschen überrascht, hätte ich jetzt mir anders vorgestellt. Ich dachte, es würde jetzt um mich gehen, ja, so. Du wolltest mir noch ein bisschen ein paar Schmeicheleien sagen. Aber scheinbar ging es ja eher darum, dass ich sozusagen dir mal zuhöre, indem ich diesem Mann zuhöre. Auch, ja gut, also mit diesem Mann ging es auch noch weiter. Irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Monate später hatte ich den bei mir als, ja, schwierigen Kreditfall sitzen. Und habe den mit total anderen Augen gesehen, wenn du, ja sozusagen, mit dem stundenlang durch die Altstadt gegangen bist und er hat dir eigentlich all seine Probleme erzählt und dann plötzlich bist du da auch mit drin im Boot. Und wir haben auch echt nochmal gut darüber gesprochen, auch über Jesus und über all die Dinge und auch über Hoffnung und auch über die Geschichte, die er schon auch mit Gott hatte in seinem Leben. Genau, aber das war echt ein total spannender Spaziergang mit Gott. Und ich glaube, ein lohnender Spaziergang mit Gott und irgendwie auch keiner an diese Story, also mich berührt sie, muss euch ja nicht so gehen, aber dass Gottes Art es auch ist, dass er diesen verzweifelten Mann sieht und dann einen seiner Kinder sagt, geh doch nochmal mit ihm eine Runde spazieren. Dass Gott sowas sieht so. Dass Gott so die Kapazität dafür hat, so die einzelnen Probleme zu sehen, fand ich total schön. Ja, das waren so meine 3 Punkte. Ich glaube einmal, dass Gott uns eine gute Nacht schenken will und uns auch befreien will von Schlafstörungen, von, ja, also ich meine das jetzt nicht so als Witz. Ich glaube, das können echt Leute, für die das echt ätzend ist, so, die darunter leiden, dass wir lernen, einen guten, ja, gerade der Zeitpunkt vor dem Schlafen gehen und auch beim Aufwachen, dass der uns gehören soll und nicht irgendwelchen Riesen, die uns beleidigen und uns fertig machen wollen. Punkt 2 ist, dass wir unsere innere Leinwand auch Gott zur Verfügung stellen. Dass er uns auch durch Träume zu uns reden kann. Dass wir das überhaupt mal für möglich halten. Und drittens, dass auch wenn Gott uns mal wecken will, außer der Reihe, also ich glaube nicht, du musst da keine Angst haben, dass das jetzt jeden Abend so sein wird, aber dann einfach mal auf den Verdacht raus, es könnte Gott sein. Und fang nicht an, so Ausreden zu führen. Ich habe doch mein Kleid schon ausgezogen. Wie sollte ich es wieder anziehen? Wie sollte ich? Sollte ich mir nochmal die Füße schmutzig machen? Das würde echt dir, glaube ich, einen tollen Moment wegnehmen. Okay, das war's. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Und genau, damit ihr halt jetzt hier nicht eine peinliche Stille auftritt und man irgendwie tiefes Atmen hört aus der einen oder anderen Ecke, bitte ich den Marc, so ein bisschen Musik zu machen. Und ich bete nochmal einfach zum Schluss. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du ein toller Gott bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein großzügiger Gott bist, der uns mag und der uns alles Gute wünscht und der nicht knauserig ist, der nicht sein Budget genau einteilen muss, wo er helfen kann und wo es dir zu viel wird. Und ich danke dir dafür, dass du reich bist und auch helfen kannst hier und heute. Und obwohl es Leute gibt, die viel größere Nöte haben als wir oft, dass da kein Problem zu klein ist, um es nicht mit dir zu teilen. Und Jesus, ich bitte dich auch für diese Sache mit dem Schlaf irgendwie, dass bei den Leuten, bei denen das aktuell ist, dass da vielleicht auch heute Abend noch in Gesprächen und im Gebet Veränderung passiert. Ja. Danke dafür, Jesus, dass du so bist, wie du bist. Amen.